Annika Jöris.
Hallo Annika, hier ist Holger.
Ja, hi.
Ich rufe an wegen des Pellicot-Prozesses. Du berichtest für Zeit Online über diesen großen Vergewaltigungsprozess im französischen Avignon. Für alle, die davon noch nichts mitbekommen haben. Worum genau geht's da?
Ja, genau. Das ist ein absoluter Mammutprozess. Und zwar geht es darum, dass Herr P. seine inzwischen Ex-Frau über 10 Jahre lang sediert hat mit Beruhigungs- und Schlafmitteln und sie dann in diesem komatösen Zustand selbst vergewaltigt hat und anderen Männern, insgesamt waren es 80, zur Vergewaltigung angeboten hat. Und bei diesem Typen, Dominik P., wurden eben diese Aufnahmen gefunden. Der wurde erwischt, wie er im Supermarkt auch noch anderen Frauen unterm Rock gefilmt hatte. Daraufhin wurden halt seine gesamten Festplatten und so weiter durchsucht. Und dieses Jahr, eins der größten Sexualverbrechen, kann man sagen, der vergangenen Jahre, wurde damit publik. Und jetzt stehen eben in Avignon sowohl der Ehemann als auch 50, es konnten nicht alle gefunden werden, der Täter, also auch 50 Männer, die eben in dieses Haus kam, um die komatöse Ehefrau zu vergewaltigen, stehen vor Gericht und werden für Vergewaltigung und schwere Vergewaltigung angeklagt.
Habe ich das gerade richtig verstanden? Die haben das nur durch Zufall gefunden, weil der Typ als Spanner aufgefallen ist?
Genau, also das unglaublich ist, das Ganze lief über 10 Jahre lang eben. Und natürlich hat die Frau Gisèle Pelicot auch gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt, aber weder sie noch die Ärzte haben irgendwie eins und eins zusammengezählt und verstanden, was da eigentlich los war, weil sie hatte natürlich durch diese krassen Drogen, die sie sozusagen unfreiwillig genommen hat, also er hatte ihr diese Beruhigungs- und Schlafmittel immer ins Getränk gerührt abends, hat sie halt natürlich Gedächtnislücken gehabt. Sie ist manchmal erst um 18 Uhr abends aufgewacht, sie hat extrem viel Gewicht verloren. Sie hatte auch natürlich auch mal durch die vielen Vergewaltigungen schwere Unterleibsschmerzen und Entzündungen. Die Kinder haben am Ende schon gedacht, sie hat vielleicht Alzheimer, schon daran gedacht, sie möglicherweise ins Heim einliefern zu lassen, weil die eben so fahrig und vergesslich wurde. Aber niemand hat halt damit gerechnet. Und das ist ja auch das Besondere an diesem Prozess, dass die Täter alle so unauffällig waren vorher. Also niemand hat damit gerechnet, sie als allerletzte, dass ihr Ehemann im Zusammenhang stehen könnte mit ihrem körperlichen Verfall sozusagen. Und er war halt vorher absolut nicht aufgefallen und ist dann eben durch dieses Film unter den Röcken in einem Supermarkt aufgefallen. Und da haben sie dann genau auf ihr Handy geguckt, die Polizei zum ersten Mal, und haben dann gedacht, oha, das sind aber komische Videos, nehmen wir doch auch nochmal die Festplatte von ihm zu Hause mit und alles, was da so rumliegt. Und haben dann, weil er alles aufgenommen hat, das ist eben auch das Besondere an diesem Fall, dass die Beweise also eigentlich alle da sind, und sich auch die Frau nicht verteidigen muss, sozusagen im Sinne von, sie wäre ja doch eigentlich dafür gewesen, wie es häufig sonst bei Vergewaltigungsprozessen der Fall ist. Hier sind die Beweise, liegen alle auf dem Tisch. Es gibt 4000 Filme und Videos eben von diesen Vergewaltigungen der komatösen Frau, aufgenommen von ihrem eigenen Ehemann. Und das ist jetzt sozusagen im Mittelpunkt der Verhandlungen.
Und statt selbst in Frage zu stehen, ist Gisèle Pelicot an die Öffentlichkeit gegangen damit. Und hat das Gericht veranlasst, das Ganze auch öffentlich zu machen. Welche Strategie verfolgt die damit?
Ja, das ist nämlich genau das Besondere. Also der Fall wurde schon ein bisschen bekannt, weil ihre Tochter auch darüber gesprochen hatte. Und weil der eben so groß ist, dass auch so viele Anwälte und so weiter mit beschäftigt waren, gab es da schon ein paar Berichte in den Lokalmedien zu. Da trug sie noch ein Synonym und dann ist sie am ersten Prozesstag wirklich einfach da aufgetaucht, hat sich vor die Kameras gestellt und gesagt, ich bin's, ich bin nicht Françoise, was ihr Synonym war vorher in den Zeitungen, sondern mein Name ist Gisèle Pelicot und ich bin die Frau, die über 10 Jahre so vergewaltigt wurde. Und ich möchte, dass alles an die Öffentlichkeit kommt und ich möchte, dass die ganze Welt sieht, wie grausam diese Vergewaltigungen sind. Und sie wollte ja nicht nur, dass der Prozess öffentlich ist. Also jetzt können ja Journalistinnen zuschauen, aber auch, es gibt auch Besucherräume nebenan sozusagen, sondern dass auch die Videos alle gezeigt werden und auch allen Beteiligten da am Prozess, also auch den Zuschauer, Zuschauerinnen. Das möchte sie, und das ist sie, glaube ich, tatsächlich, und allerdings hat sie immer wieder betont, dass sie sagt ja, dass genau die Scham muss sozusagen die Seite wechseln, und sie will, dass das in diesen grausamen Details sozusagen publik wird.
Moment, du sitzt da, beobachtest den Prozess und kannst dir diese Videos angucken? Also noch nicht mal da schickt das Gericht die Öffentlichkeit raus?
Also es gab da zwischendurch noch so ein paar wechselnde Entscheidungen des Gerichts. Erst wurden die gezeigt, dann wurden sie wieder verboten vom Richter, weil die Anwälte, also die Verteidiger der 50 mitangeklagten Männer gesagt haben, es wäre Voyeurismus und dürfe nicht gezeigt werden. Daraufhin haben sich auch die Journalistinnenverbände dagegen gewehrt und auch Gisèle Pelicot und ihre Anwälte selbst, weil die gesagt haben, das sind wichtige Beweismittel und wenn ein Prozess öffentlich ist, sind auch die Beweismittel öffentlich und müssen allen gezeigt werden. Und daraufhin hat der Richter seine Entscheidung tatsächlich nochmal zurückgenommen. Das war relativ spektakulär und hat gesagt, okay, jetzt werden sie, wenn es notwendig ist, zur Beweisaufnahme gezeigt. Denn wichtig, die sind tatsächlich teilweise wichtig, weil die Täter, die meisten von ihnen sogar sagen, ja, es wäre eine Falle gewesen und sie hätten nicht gewusst, dass Pelicot irgendwie bewusstlos ist. Sie sagen ja, sie hätten gedacht, das wäre irgendwie so ein einvernehmliches Spiel der Eheleute und hätten gedacht, die stellt sich schlafend sozusagen. Aber wenn man diese Videos sieht und wenn man hört, wie sie beschrieben werden vor allem, dann ist wohl absolut klar, dass, also es ist halt sehr auffällig, dass, oder sozusagen außer Frage stehend, dass sie nicht sich schlafend stellt, weil sie schnarcht teilweise. Sie ist halt ein lebloser Körper, komatös, wird auch immer gesagt. Und insofern sind die halt tatsächlich wichtig, um die Argumente der Angeklagten einzuordnen. Aber die sind natürlich gruselig.
69 Tage soll der Prozess dauern. An jedem Werktag wird verhandelt. Bist du jeden Tag dabei?
Nee, zum Glück nicht, muss ich sagen, weil es ist echt harter Tobak. Man muss ja diesen Gerichtssaal so vorstellen. Also auf der einen Seite ist Gisèle Pelicot. Ihr gegenüber, ein paar Meter, sitzt der Ehemann, der eben sozusagen der Strippenzieher dieser Verbrechen war. Dann natürlich noch die 7 Richter und Staatsanwältin. 40 Verteidiger dieser 50 Angeklagten und die 50 Angeklagten selbst sitzen auch mit im Raum. Also man sitzt da wirklich dicht an dicht mit allen Beteiligten in diesem Prozess auf diesen Holzbänken. Und über viele Stunden wird dann tatsächlich, und deswegen ist es auch eben dieser harte Tobak, wirklich in allen Details gesagt, was hat jetzt der Angeklagte XY, André S. oder so, genau für Verbrechen an Gisèle Pelicot verübt? So, und dann wird genau gesagt, ja, ist irgendwie, hat sie anal penetriert und hat irgendwie seinen irrigierten Penis, wie sie nicht alle Details sagen, aber in ihren Rachen gesteckt, bis sie würgen muss oder so. Also nur um einmal einen Eindruck zu geben, wie hart diese Details sind. Und das wird dann halt, ja, von, also in allen Details und jeden Tag neu für jeden Angeklagten wieder von vorne sozusagen aufgerollt und deswegen dauert das auch so lange.
Wie ist denn da im Gerichtssaal die Atmosphäre? Also normal sitzen da ja 1, 2, 3 Angeklagte auf der Bank, eine Handvoll Zuschauer, ein paar Reporterinnen, Reporter. Und jetzt ist da ja wahrscheinlich die Mehrheit der Anwesenden, die besteht aus Angeklagten und Verteidigern. Wie ist das?
Also auf irgendeine Art unangenehm so. Gleichzeitig, genau, also fühlt sich unangenehm an. Gleichzeitig hat man schon das Gefühl, es ist ein historischer Prozess und der ist irgendwie absolut wichtig. Und für mich war auch absolute Bedingung, dass ich dahin gehe, dass ich wusste, dass sie das absolut möchte, dass es an die Öffentlichkeit geht, dass es also nicht so Leichenflederei ist sozusagen und ihr das sehr wichtig ist. Und es erfüllt ja auch tatsächlich diesen Zweck, diese Debatte, die sie unbedingt will, anzustoßen. Also da ist jetzt diese 71-jährige Rentnerin, die Zeit ihres Lebens Sekretärin war, die jetzt sozusagen diesen Kampf dafür Tag für Tag dahin kommt, sich das antut von 9 Uhr morgens bis manchmal spät abends, weil sie sagt, ja, das wäre viel zu unbekannt und sie hätte diese Beweise in der Hand, viele andere Opfer haben es nicht. Das ist ja auch absolut das Bemerkenswerte an diesem Prozess. Und deswegen muss das an die Öffentlichkeit und man muss viel darüber gesprochen werden und sie ist sozusagen froh, wenn die Journalisten, meistens sind Journalistinnen, da dabei bleiben und darüber berichten. So. Und deswegen, genau, ist es hart, aber man hat trotzdem in jedem Moment das Gefühl, dass es wichtig ist, diesen Prozess zu begleiten. Ich persönlich habe mir aber übrigens diese Videos nicht angeguckt. Ne? Man hat sozusagen die Wahl, ob man sich diese Videos anguckt oder nicht. Der Richter sagt halt kurz vorher Bescheid, okay, jetzt gucken wir diese Videos, die schon sehr bezeichnende, brutale Namen tragen, also nämlich die Dominik P. ihnen gegeben hat. Und dann kann man rausgehen. Das macht auch ungefähr die Hälfte der Journalistin und auch die Hälfte der Zuschauerin. Und ich gehe auch immer raus, weil ich denke, ich höre das hier alles schon in Worten beschrieben. Ich muss mir jetzt nicht auch noch diese Videos an. Also ich habe das Gefühl, das kriege ich nicht mehr aus dem Kopf raus. Also genau, insofern bin ich dabei, aber die Videos gucke ich mir nicht an.
Es gibt ja diesen Satz, es gilt die Unschuldsvermutung. Der richtet sich ja eigentlich ans Gericht, aber Reporter versuchen den ja auch immer für sich gelten zu lassen. Kannst du da überhaupt unvoreingenommen sein? Also angesichts der Beweislage, die du da ja auch beschreibst?
Also ich glaube, in dem Fall, wie nur selten sonst, gibt es keinen Zweifel daran, dass sie alle verurteilt werden. Wahrscheinlich in unterschiedlich hohen Strafmaßen, je nachdem, wie brutal sie waren, ob sie vorbestraft waren, wie häufig sie wiederkamen. Es sind ja nicht nur Täter, die einmal kamen, manche kamen ja auch zwei, dreimal oder noch häufiger wieder. Also genau, das Strafmaß wird unterschiedlich sein. Sie werden sicherlich verurteilt sein. Aber ich muss genau auch mal darauf achten, dass ich nicht Täter schreibe, sondern Angeklagte, auch wenn das in dem Fall ja tatsächlich auf der Hand liegt. Also es existieren die Bilder und ja auch selbst die Angeklagten bestreiten das nicht. Das ist ja auch unmöglich tatsächlich angesichts der Beweislast.
Was für einen Eindruck macht das Gericht denn eigentlich?
Also die haben ja tatsächlich extra für diesen Prozess einen eigenen großen Raum gebaut. Einfach weil es sonst auch noch nie vorgekommen ist, dass so viele Angeklagte in einem Raum sein müssen. Und jeder Angeklagte natürlich Recht auch auf einen Verteidiger. Deswegen, das sind ja allein schon 100 Leute. Plus die Journalisten, wo auch klar war, ja, die müssen auch anwesend sein können. Und genau, und Gisèle Pelicot, also genau, es ist einfach schon von den räumlichen Sachen her, was auch für das Gericht Novum. Und ich glaube, der Richter, das ist so sein letzter Prozess vor der Rente. Ich weiß nicht, ob er das jetzt besonders interessant findet, dass er es nochmal hat, oder ob er das verflucht, dass er diesen Prozess jetzt durchstehen muss. Aber es ist eine extrem angespannte Situation in diesem Saal. Meistens herrscht Totenstille, aber so eine angespannte Stille. Und dann wiederum der Kontrast dazu, wenn Gisèle Pelicot aus dem Gericht heraustritt, erwarten sie ja meistens sehr viele Menschen, meist Frauen, die irgendwie zuklatschen und die Pralinen schenken und Blumen schenken, und ist ja ein bisschen so zur Ikone geworden in Frankreich. Und dann freut sie sich auch richtig. Also es ist irgendwie ganz rührend zu sehen, wie dankbar sie ist, glaube ich, über diesen Zuspruch, der halt tatsächlich jeden Tag da ist am Gericht, und er wächst, als kleiner wird, obwohl der Prozess schon so lange läuft.
Du sagst, das ist ein historischer Prozess. Passiert über den Prozess hinaus denn eigentlich auch irgendwas in der französischen Gesellschaft? Gibt es da vielleicht irgendeine neue Debatte?
Also das schon, weil ich glaube, dass genau die Beweise sind historisch relativ einmalig, aber auch natürlich die Tatsache, dass wir hier so ein Verbrechen von so, ja, vornehmlich Allerweltsmenschen sozusagen zuschauen, weil diese 50 Männer, die waren ja vorher überhaupt nicht in Erscheinung getreten. Also ganz wenige hatten Vorstrafen, aber es waren auch eher so Straßenverkehrsordnungswidrigkeiten oder so. Die allermeisten führten nach außen hin komplett normales Leben, waren Familienpapis, irgendwie von LKW-Fahrer bis Ingenieur bis zu einem Journalisten, der ist auch unter den Angeklagten. Es sind auch alle möglichen Gehaltsschichten und so weiter dabei, jung bis alt, also 26 bis 74 sind die Angeklagten. Und ich glaube, das ist auch das Historische daran, dass man eben sieht, was ja eigentlich auch die Statistiken schon sehr lange sagen, dass die meisten Sexualstraftäter erstmal gesellschaftlich unauffällig sind und eher aus dem engeren Umfeld der Betroffenen und Opfer stammen, als jetzt beispielsweise Flüchtlinge sind oder so, was ja viel mehr diskutiert wird. Und genau, also das ist, glaube ich, so die Dimension, das anzuerkennen, was Fachleute ja schon lange wissen, dass die Täter sozusagen eher im Familienumfeld sind oder Bekanntenkreis, Kollegenkreis. Und tatsächlich wird jetzt auch viel diskutiert eben über diese Unterdrogensetzung. Also im Französischen heißt sie Soumission chimique, das ist eigentlich so ein schönes Wort, das kann man jetzt nicht so gut. Das ist so chemische Unterdrückung, heißt das sozusagen, wenn man es jetzt wörtlich übersetzen würde.
Unterwerfung, ne?
Unterwerfung, Unterdrückung, genau, Unterwerfung, und kann auch Erniedrigung heißen. Und tatsächlich hat jetzt schon die Gisèle Pelicot und ihre Anwälte und auch viele Zeitungen bekommen ja gerade sehr viele Briefe auch von Frauen, die meinen, dasselbe erlebt zu haben wie sie. Die sagen, ich befürchte, dass ich auch unter Drogen gesetzt werde und mein Mann mich eventuell vergewaltigt hat. Und tatsächlich ist jetzt eben diese Debatte darum entbrannt, ob das nicht eigentlich ein viel, viel häufigeres Phänomen ist, als das, was man ja sonst mit so K.O.-Tropfen in Diskotheken assoziiert, aber nicht eben mit bekannten Personen, die das an ihren Verwandten oder Frauen sozusagen ausüben, diese Unterdrogensetzung so. Und darüber wird jetzt viel diskutiert und eben auch um bestimmte Gesetzesänderungen beziehungsweise Fortbildungen, beispielsweise Polizeistellen und Ärzte, die dann, wenn jemand mit dem Verdacht kommt, sofort Blutanalyse machen und eine Haaranalyse, um zu gucken, ob da diese Drogen eben aufgefunden werden, um das noch nachweisen zu können. Das ist halt eines der wichtigsten Beweismittel, wenn nicht wie in diesem Fall außergewöhnlicherweise Videos vorliegen.
Das Letzte, woran ich mich erinnere bei so sexuellen Übergriffen in Frankreich, ist so Gérard Depardieu vor ein paar Jahren. Da gab es dann so Entschuldigungen nach dem Motto, ja, ist halt Künstler, ist ja alles nicht so schlimm, Klaps auf den Po und so weiter. Jetzt ist natürlich nochmal anders gelagert, dieser Pellicot-Fall. Aber ist der geeignet, an der allgemeinen Haltung der Französinnen und Franzosen zu sexueller Übergriffigkeit irgendwas zu ändern?
Ich hoffe es, weil der Eindruck entsteht schon, dass in Frankreich natürlich da, also die Statistiken sind immer sehr schwer zu vergleichen. Ich habe es versucht, sozusagen zu wissen, ob in Frankreich mehr Übergriffe passieren als in Deutschland, aber die Dunkelziffern sind nun mal so hoch, dass eigentlich jeder Vergleich unmöglich ist. Aber Tatsache ist, dass in Frankreich auch noch als viel mehr als in Deutschland sehr viele Stars auch, also auch ein sehr bekannter Fernsehmoderator, Patrick Poivre d'Avoir, PPDA, wurde der genannt, sozusagen von sehr vielen Frauen verdächtigt wird. Also da sind dann immer gleich Dutzende, die sagen, der hat mich nicht nur belästigt, sondern vergewaltigt. Auch da steht ein Prozess an, Depardieu steht ein Prozess an. Aber es waren halt immer eher so Stars oder bekannte Leute auch aus der Literaturszene. Und in diesem Fall sind es, wie erwähnt, schon ja, Nachbarn aller Weltstypen, die sonst niemand kennt und die halt relativ, wie soll ich sagen, niedrigschwellig irgendwie dieses Verbrechen verübt haben. Also es gibt auch noch eine Zahl aus diesem Prozess, die relativ erschreckend ist, nämlich dass von diesen, also erstmal hat er hat es ja gefunden über ein Forum, über so ein Online-Forum, das schon hieß, gegen ihren Willen. Das hieß so, dieses Forum inzwischen ist geschlossen. Darüber hat er sie gefunden und dann kamen irgendwie eben diese 80 Leute und nur zwei von ihnen, oder insgesamt waren es 82, zwei von denen kamen in dieses Haus, haben gesehen, was da los war. Das war vielleicht nicht allen tatsächlich vorher klar, aber wenn man einmal da war, ist meiner Meinung nach klar gewesen, dass sie absolut bewusstlos ist. Zwei von denen kamen halt, zwei dieser 82, und sind wieder gegangen. Und haben gesagt, oh Gott, was ist denn hier los? Damit will ich nichts zu tun haben. Sind wieder gegangen und kein einziger hat die Polizei gerufen. So, und das ist eben das, sozusagen diese recht umstandslose Bereitschaft, nenne ich es mal, zur Vergewaltigung, die man da ablesen kann, ist halt krass. Aber der Prozess, der ist so, wie soll ich sagen, man schaut da so in die Abgründe der Gesellschaft. Auch die Täter, die hatten halt, sehr viele von ihnen hatten auch ganz schreckliche Gewalterfahrungen und übergriffige Väter, schlagende Väter, waren in vielen Adoptivfamilien oder so oder in Heimen und haben auch da ihre schlimmen Erfahrungen gemacht, also aktenkundige Erfahrungen, sind jetzt keine Schutzbehauptung. Also auch die waren davon sehr betroffen. So. Und insofern, je weiter man in diesen Prozess vorankommt, umso mehr wird eigentlich sichtbar, für wie viele Menschen tatsächlich so dieses Familienleben oder überhaupt der Alltag mit relativ vielen übergriffigen oder grausamen ja, Taten verbunden ist. Also speziell auch eben die Täter, die irgendwann mal Kinder waren. Und deswegen ist, glaube ich, dieses allgemein hohe Gewaltniveau, Missbrauchsniveau auch, was man jetzt bei diesem Prozess auf der Bühne präsentiert bekommt, ist schon was, worüber jetzt viel gesprochen wird, abgesehen von Gesetzesänderungen, wo es auch nochmal darum geht, wie wird Vergewaltigung eigentlich genauer definiert, wie können wir dann den Betroffenen besser helfen, schneller helfen, welche Beweismittel können sichergestellt werden, dass es dann auch zur Anklage kommen kann, weil in den meisten Fällen gibt es ja keine Anklage mangels Beweisen zum Beispiel. So, also da ist schon einiges losgetreten worden.
In Deutschland gibt es auch reichlich Berichterstattung über diesen Fall, aber das liest sich alles so ein bisschen wie, ja, oh, guck mal, was da hinten, da drüben in Frankreich los ist. So eine richtige Debatte außerhalb Frankreichs hat das in meiner Wahrnehmung nicht angestoßen. Wie siehst du das?
Nee, ich glaube, das ist noch nicht nach Deutschland geschwappt. Und ich glaube auch, weil diese Diskussionen, die tun natürlich auch so ein bisschen weh. Also es ist ja schöner eigentlich zu denken, das ist so ein total verrückter Typ. Also irgendwie die britische Daily Mail, die schrieb irgendwie das Monster von Avignon. Die Bild-Zeitung schrieb, glaube ich, vom Teufel aus Avignon. Also das rückt ja den sprach dann auch nur über den Ehemann und nicht über die 50 Mitangeklagten. Und das rückt natürlich den Täter auch ganz weit weg von uns. Ne? Teufel und Monster, damit haben wir natürlich überhaupt gar nichts zu tun. Und ich glaube, diese Debatte, dass es eben sozusagen äußerlich alltägliche Typen sind, denen man es absolut nicht ansehen kann, wie auch die sozusagen das Gros der Verbrecher ausmacht und eben nicht der, was jetzt ständig diskutiert wurde, der Flüchtling irgendwie, der irgendwie so gefährlich ist oder so. Das ist ja eher so die Debatte. Und zu sagen, ja, okay, das Böse kommt nicht von außen und wir können es auch nicht an der Grenze aufhalten, sondern müssen uns mehr über familiäre Machtstrukturen und unterhalten und darüber, wie auch, das kam halt auch raus, diese Männer hatten halt auch schon lange bekannt in der Vergewaltigungsforschung sozusagen auch so ein total degradiertes Frauenbild. Also ging dann beispielsweise davon aus, dass der Ehemann ja für seine Frau bürgen kann und wenn der sagt, ihr könnt machen, was ihr wollt mit ihr, dann ist das schon okay. Also solche Sprüche fallen dann von diesen Männern, die einen normalen Intelligenzquotienten haben. Also das sind natürlich alles viel tiefgreifendere Debatten als die, machen wir mal die Grenzen dicht und dann ist hier das Sicherheitsniveau irgendwie viel höher. das, wenn man sich das genauer anguckt, die Zahlen, ist das natürlich eine absolute Chimäre. Und die Wahrheit ist, die Gewalt und Kriminalität ist alltäglich. Die gibt es quasi in jeder Straße und in jedem Ort, natürlich jeder Nationalität und jeder Kultur. Und das ist halt eine viel größere Aufgabe als so ein paar patrouillierende Typen im Zug nach Straßburg.
Ganze Zeit frage ich mich, ob das eventuell voyeuristisch sein könnte, was ich hier mache, also mit dir über so eine Geschichte zu reden. Wo hat deine Berichterstattung bei sowas Grenzen zu haben?
Also meine persönliche Grenze waren ja diese Videos, und ich habe auch gedacht, ich muss sozusagen punktuell vielleicht mal in ein, zwei Sätzen beschreiben, wie brutal auch diese Verbrechen teilweise waren. Aber ich muss jetzt nicht diese oft stundenlangen Beschreibungen dieser Sexualdelikte oder Akte sozusagen, Gewaltakte, beschreiben in den Texten. So, und ich glaube, es ist schon hilfreich oder erklärt auch mehr sozusagen, wenn man das ein bisschen anschaulich macht, ist in dem Fall echt ein total blödes Wort, aber wenn man das schon auch ein, zwei Details nennt, um zu sagen, okay, um auf den letzten Zweifler sozusagen davon zu überzeugen, okay, es waren Vergewaltigungen und die konnte nicht entscheiden und sie haben sie auch nicht nur angeguckt, sondern die haben sie auch wirklich brutal vergewaltigt. Deswegen braucht es da, glaube ich, ein paar Details, aber man muss sich jetzt nicht irgendwie, also das ist dann sinnvoller, im Text ein bisschen diese gesellschaftlich relevanten Fragen aufzuwerfen, als jetzt nur bei diesen Details dieser Straftaten stehen zu bleiben.
Annika Jöris, vielen Dank.
Sehr gerne.
Und das war Holger Ruft an für diese Woche. Danke für die Aufmerksamkeit. Nächste Woche reden wir wieder über Medien. Und bis dahin gibt's über Medien zu lesen auf übermedien.de.